Hörgeschichten für Kinder.
Julius erobert Rom von David Neuhäuser. Das Amulett. Nach ihrer späten Rückkehr hatten Julius, Titus, Primus und Gaius gestern doch keinen Ärger bekommen. Die Eltern waren sich einig, dass die Kinder sich nach der Flucht aus Pompeji in der großen Stadt Rom einleben mussten. Am nächsten Tag beschränkten sich Julius und seine Freunde in der Schule darauf, den Amulettdieben finstere Blicke zuzuwerfen. Angesichts der Zurückeroberung, die für den Nachmittag geplant war, konnten sie es kaum erwarten, von Meister Athenaios in die Freiheit entlassen zu werden. Als es endlich soweit war, packten Julius, Primus und Gaius so schnell es ging ihre Sachen zusammen und machten sich aus dem Staub, bevor die beiden Unholde ihnen nachstellen konnten. Wie verabredet trafen sich die Kinder wieder bei dem ägyptischen Imbiss von Kleos und Adas Vater. Schweigend schlangen sie dort ihr Mittagessen herunter und machten sich danach zu sechst auf den Weg. Bei sich trugen sie die zwei Bastkörbe, die Cleo und Ada mit einem rötlichen Pulver eingestäubt hatten. So selbstsicher Ada am Vortag auch getan haben mochte, die Kobras in den Körben flößten den Mädchen einen gesunden Respekt ein. Und sie hatten das betäubende Puder vorsichtshalber verstäubt. Außer den benommenen Schlangen hatten sie noch etwas mitgebracht. Julius macht ein verdutztes Gesicht, als Ada ihm ein eigenartiges Ding aus Leder hinhielt. »Was ist das denn?« fragte er. »Das ist ein thrakischer Handschuh«, beantwortete Gaius die Frage. »Ja, die Thraker benutzen sowas zur Falkenzucht, damit ihnen die Vögel nicht den Arm zerkratzen.« Ada holte einen zweiten hervor und streifte ihn über ihren schmalen Unterarm. »Siehst du? Jetzt kann uns nichts mehr passieren.« Julius schluckte und nahm den ihm dargebotenen Handschuh an. Sie überquerten einen überfüllten Platz, auf dem ein Mann eine Rede hielt. Ein Politiker, von denen es in Rom so viele gab. Anschließend gingen sie über einen Obst- und Gemüsemarkt und danach wieder durch enge Gassen, in denen sie vor lauter Wäscheleien kaum einen Meter weit sehen konnten. An einer Kreuzung entdeckte Julius einen kleinen Schrein, an dem Räucherstäbchen brannten. Auf einem Altar stand die Statue einer Frau, die in der linken Hand einen Krug und in der rechten ein Sistrum trug, das typische Musikinstrument der Isis-Priesterinnen. Er machte die anderen auf den Isis-Schrein aufmerksam und blieb davor stehen. »Vielleicht sollten wir etwas opfern, weil wir ihre Schlangen geklaut haben.« »Geborgt«, korrigierte Ada. »Julius hat recht.« Cleo trat vor, holte ein paar Kekse hervor und legte sie auf einen Teller unterhalb der Statue. Der Reihe nach legten auch die anderen etwas auf den Schrein. Münzen, eine kleine Figur aus Holz, einen rot glänzenden Apfel. »Steh uns bei, Isis«, bat Titus halblaut. Aus einem der Körbe kam ein schwaches Zischen und sie gingen weiter. Wenige Minuten später standen sie vor der zwielichtigen Taverne. Sie umrundeten sie, erklommen die steile Treppe und traten durch das Tor. Sofort hatte man sie entdeckt. »Ihr seid wohl schwer vom Begriff.« Zornig baute sich der Anführer vor ihnen auf. Um den Hals trug er das Amulett. »Ihr sollt nach Pompeji verschwinden, und die Mädchen können von mir aus nach Ägypten gehen. Hauptsache raus aus unserem Revier, kapiert?« Ada zögerte für keine Sekunde. Sie hob den Deckel von ihrem Korb und griff mit der handschuhbewehrten Rechten tief hinein. Julius schnürte sich die Kehle zusammen, aber er tat es ihr gleich. Mit dem Handschuh, der aus mehreren dicken Lederschichten bestand und für einen erwachsenen Mann hergestellt worden war, konnte er nichts ertasten und nur mit Mühe zugreifen. Er versuchte es trotzdem auf gut Glück und zog den Arm wieder hervor. Wie sich zeigte, hielt er die Schlange genau an der richtigen Stelle, dicht unterhalb des Kopfes. Zuerst wirkte das Tier träge, fast so, als würde es schlafen. Doch plötzlich erwachte es zum Leben. Die Kobra hob den Kopf, blickte in die Runde, schlang den kräftigen Leib um Julius' Arm und stellte bedrohlich den Nackenschild auf. Neben ihm tat Aderschlange das Gleiche. All das hatte nicht länger als 5 Sekunden gedauert. Nun wurde die versammelte Bande von der tief sitzenden Angst vor Schlangen gepackt, die allen Menschen angeboren ist. Der Anführer stieß einen Schrei aus, taumelte rückwärts und fiel auf den Hintern. Sein Bruder drehte sich um und rannte zu der Treppe hinüber, die zur Galerie führte. Überall rappelten sich Mitglieder der Bande auf und wichen zurück. Einige ließen dabei ihre Stöcke fallen. Hinter Julius und Ada hielt Titus Primus an der Tunika fest, damit er nicht auch die Flucht ergriff. »Gebt Julius sein Amulett zurück«, verlangte Ada mit kräftiger Stimme. Der Dieb löste seinen Blick für keine Sekunde von den Schlangen. Mit weit aufgerissenen Augen kroch er rückwärts. Adas Worte ließen ihn hochschrecken, als habe ihn eine Wespe gestochen. Er nestelte an seinem Hals herum, streifte hastig und mit zitternden Fingern das Amulett ab, warf es Julius zu, der es mit der freien Hand auffing, und rief mit sich überschlagender Stimme: »Da, da habt ihr's!« »Danke«, sagte Julius, »und von jetzt an lasst ihr uns in Ruhe.« Er bückte sich und schob den Kopf der Schlange vorsichtig, aber nachdrücklich in den Korb zurück. Die Kobra ließ sich gleichmütig zurücklegen und er verschloss den Korb mit einem Gefühl der Erleichterung. »Wir sehen uns morgen in der Schule«, fügte er hinzu und winkte zum Abschied mit dem Handschuh. Ausgelassen liefen die Freunde durch die Gassen Roms, scherzten, lachten, pfiffen fröhlich vor sich hin. Sie hatten tatsächlich gewonnen. Julius hielt sein Amulett fest umklammert und konnte gar nicht aufhören zu grinsen. Eine letzte Tat galt es allerdings zu erledigen. Sie auszuführen oblag Titus und Cleo, weil sie älter, größer und schneller waren als die anderen. Nach mehreren Umwegen und süßen und fettigen Zwischenmahlzeiten erreichten sie am späten Nachmittag den Platz vor dem Isis-Tempel. Aus einer Gasse heraus beobachteten sie das dortige Treiben. Gläubige beteten, Priesterinnen waren aber gerade keine zu sehen. »Und los«, sagte Titus. Gemeinsam mit Cleo rannte er auf den Platz hinaus. Jeder von ihnen hielt einen Bastkorb in der Hand. Sie sprinteten über den Platz, erklommen die ersten Stufen der Freitreppe, stellten die Körbe dort ab und rannten zurück. In diesem Moment trat ein Priester mit kahl geschorenem Kopf auf die Terrasse vor dem Tempel. Er sah die laufenden Kinder, schien sie zu erkennen und schrie irgendwas, das Julius und seine Freunde aus der Ferne nicht verstehen konnten. Auch Titus rief etwas. »Kauft?«, fragte Gaius. Ruft er, »kauft?« »Lauft«, rief Titus, der fast bei ihnen angekommen war. »Lauft!« »Oh ja, das ergibt Sinn«, stellte Gaius fest, bevor er von Julius und Primus mitgerissen wurde. Lachend rannten sie kurz darauf wieder durch das Netz aus Straßen und Gassen, durch das Herz der Stadt. Julius hatte das Gefühl, er würde fliegen. Rom war sein Zuhause und er wollte nie wieder woanders hin. Ihr hörtet »Julius erobert Rom« von David Neuhäuser, gelesen von Thomas Gerber.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.